Hallo und herzlich willkommen, liebe Studis, liebe andere Interessierte. Das ist wieder eine Podcast-Folge mit Gast. Mein Gast heute ist Christian Pröseler.
Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie schon gesagt, mein Name ist Christian Pröseler. Ich habe hier Mathematik studiert an der Uni Halle. 2005 auf Diplom habe ich damals angefangen und ja, habe dann hier promoviert, viel Zeit hier am Mathematischen Institut verbracht. Und mittlerweile habe ich offiziell mit der Universität nichts mehr zu tun, aber ich bin gerne noch hier zu Gast.
Er läuft hier immer noch regelmäßig rum, ja,
das ja, stimmt. So schnell wird man mich nicht los. Genau.
Und bevor Christian gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählt, möchte ich erzählen, was ich meistens bei diesen Folgen am Anfang erzähle. Erstens, zwischendurch gibt es vielleicht mal irgendwelche Nebengeräusche. Jemand klopft, das Telefon klingelt, das ignorieren wir einfach. Vielleicht trinken wir auch zwischendurch einen Schluck. Einfach ignorieren. Wir werden uns versprechen, wir werden wahrscheinlich lachen, wir schneiden nichts raus, das bleibt jetzt alles so. Und Warnhinweis. Sowohl Christian als auch ich haben individuell schon das Potenzial, uns zu verquatschen.
Sehr.
Ja, viele Jahre Erfahrung. Zusammen ist das Verquatschpotenzial riesig. Und das heißt erstens, dass ich nicht weiß, wie lange jetzt diese Podcast-Folge wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ein kurzes Gespräch hatten. Ich glaube, das gibt's.
Ja, das, die Worte Kurz und Gespräch sind in meinem Wortschatz einfach nicht zusammen anzuwenden. Das,
ja. Genau, uns beiden kombiniert auf jeden Fall schon mal nicht. Alle, die zuhören, möchte ich daran erinnern, dass das ein Podcast ist. Man kann auf Pause drücken und muss sich das nicht alles auf einmal anhören, anders als im richtigen Leben. Dieser Hinweis ist, glaube ich, bei dieser Folge besonders wichtig. So, und damit steigen wir jetzt ein. Christian hat sich ja schon ein bisschen vorgestellt. Bitte erzähl doch noch ein bisschen mehr über dich. Wie alt bist du jetzt und was genau machst du denn jetzt eigentlich beruflich?
Genau, also ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und arbeite mittlerweile in der Software. Nach meinem Studium habe ich einen Job in einer kleinen Softwarefirma angenommen. Wir machen mathematisch-technische Software für Vermessungsbüros und Vermessungsämter. Und genau da habe ich 2016 angefangen und mittlerweile arbeite ich dort nur noch 3 Tage die Woche und 2 Tage die Woche habe ich frei mir genommen dafür, um in Leipzig nebenberuflich Vorlesungen an der IBA zu halten im Bereich also Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler.
Kannst du IBA nochmal erklären?
Das ist die Internationale Berufsakademie, das ist ein privater Bildungsträger, der dual vor allem Wirtschaftswissenschaften, also Wirtschaftswissenschaftler ausbildet.
Ah, okay, das heißt, es ist schon ein Studium, aber eben einer privaten Hochschule und da hältst du dann Vorlesungen für die so Mathe-Grundlagen.
Richtig, das ist der Erstsemester Mathe-Grundlagenkurs, den ich dort mache.
Genau. Ah, das ist interessant. Ja. Also jetzt eine Kombination aus, ich sag mal, etwas ganz klar Angewandtem, so für das reale Leben, für Vermessungstechnik und dann eben Hochschullehre.
Genau.
Das ist jetzt gerade der Mix. Okay. Hast du vorher mal dran gedacht, was in Richtung Softwareentwicklung zu machen oder hat sich das einfach ergeben?
Das waren tatsächlich, ja, sowohl als auch. Achtung, sehr großes Verquatschpotenzial an dieser Stelle, aber ich hole jetzt einfach mal aus. Ich habe hier halt studiert und war ursprünglich sogar hierher gekommen oder fangen wir noch weiter vorne an. Die Entscheidung, Mathematik zu studieren, ist eigentlich...
Und ergreifend, die Frage wollte ich natürlich später auch noch stellen, aber dann jetzt.
Okay, die Entscheidung, Mathematik zu studieren, ist eigentlich schon während meiner Schulzeit gefallen. Als ich damals hatte mein Vater ein kleines Softwareunternehmen, was er als Einmannfirma geführt hat und hat dort eben besagte Vermessungssoftware entwickelt. Und der Plan war, dass ich dann irgendwann nach meiner Schule dort einsteige und vorher eben mein Studium anschließe, dass eben mich darauf vorbereitet, in diesen Job einzusteigen. Und ich dachte ursprünglich, Informatik wäre dann das Richtige, wenn man die Software will.
Genau,
mein
Vater
meinte, ich studiere lieber Mathematik, weil das Programmieren, was dahinter steckt, das lernt man schnell. Das hat er mir auch parallel während der Schule schon beigebracht. Und das lernt man schneller als den mathematischen Teil, der dafür notwendig ist.
Ah, okay, das heißt, Moment, das ist ja vielleicht für andere Berufe auch relevant. Das heißt, die Argumentation war, es ist einfacher im Studium das mathematische Wissen und auch das Denken zu lernen und dann das Programmieren irgendwie sich anders anzueignen als umgekehrt.
Das glaube ich auf jeden Fall, richtig. Vor allem, weil mathematische Denkweise auch sehr hilft bei dem strukturierten Denken, das man fürs Programmieren braucht.
Ja.
Und ich glaube eben, also ich persönlich zumindest für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war das auf jeden Fall so rum hilfreicher, die mathematische Denkweise, diese grundlegende Logik zu erlernen und die dann anzuwenden, um Programmieren sich anzueignen, als umgekehrt, glaube ich, wäre es schwieriger gewesen, wenn man das Programmieren lernt auf diese Art und Weise. Und also Informatik ist bei weitem nicht nur Programmieren, ja, aber eben diesen Teil lernt und dann versucht, die Mathematik drauf aufzusetzen. Ich denke, die Richtung ist schwieriger, aber kann ich jetzt natürlich nur mutmaßen, weil ich das so rum nicht erlebt habe. Ja, auf jeden Fall war dann der Plan, dass ich dann Mathematik studiere. Oder für mich war dann erstmal die Frage, möchte ich Mathematik oder Chemie tatsächlich machen? Das waren für mich zwei Richtungen, die möglich waren. Und dann habe ich halt dann irgendwann entschieden, ich mache das mit der Mathematik und versuche das dann eben mit dieser Firma danach dort einzusteigen. Das hat dann leider nicht geklappt, weil mein Vater kurz nachdem ich mit der Schule fertig war, leider bei einem Unfall ums Leben kam und wir die Software dann verkaufen mussten. Trotzdem habe ich mich dann entschieden, weiter Mathematik, also an der Entscheidung festgehalten sozusagen, erstmal ohne diese Perspektive. Und habe dann daran Gefallen gefunden und dann war nach dem Studium für mich die Frage, möchte ich in die Wissenschaft gehen oder doch eben in die wirtschaftliche Richtung, und wenn, dann war mir ziemlich klar, vermutlich Software, weil das mir schon so halbwegs lag, irgendwie so für Statistiken, Versicherungen, so habe ich mich nie so richtig interessiert, Finanzwesen hat mich auch nie so richtig interessiert, aber Software fand ich spannend. Und dann habe ich halt das Angebot hier zu promovieren deshalb angenommen. Und währenddessen halt versucht rauszufinden, ob Wissenschaft was für mich ist oder eben nicht. Und habe festgestellt, dass es ganz nett ist, aber ich mir doch vielleicht nicht auf Dauer vorstellen kann.
Aber du hast dir beide Wege offen gehalten.
Genau. Ja. Und das fand ich eigentlich auch schön, dass mir das dann direkt auch angeboten wurde, hier zu machen. Ich freue mich, also im Nachhinein freue ich mich sehr, dass sie die Zeit hier hat. Und ja, als dann die Promotionsstelle ausgelaufen war, hatte ich aber leider keine... Also war ich noch nicht fertig mit meiner Promotion, habe halt überlegt, was ich jetzt mache. Und dann habe ich bei den Leuten angerufen, an die wir damals die Software verkauft haben, habe denen erklärt, dass ich, wie meine Situation jetzt ist und eigentlich, dass ich jetzt nicht so richtig weiß, wohin. Und eigentlich wollte ich eher, dass die mir eine Ablehnung schreiben, damit ich beim Arbeitsamt Bewerbungsaktivität vorweisen kann. Das erzählen wir jetzt hier auch nicht laut, aber genau so war's. Und die haben mir halt dann einfach einen Job angeboten. Das war das großartigste Bewerbungsgespräch aller Zeiten. Ich habe angerufen und gesagt, ich hätte gerne keinen Job, alles klar, hier hast du einen. Und dann haben die mir halt einen Job angeboten, halbtags, dass ich halt halbtags bei denen arbeite und in der anderen Zeit in der Woche meine Promotion fertig machen kann. Dadurch hat das alles ein Tick länger gedauert, aber es hat funktioniert. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so ging, dass meine Firma da auch so wahnsinnig flexibel war. Genau. Und dann bin ich da auch geblieben seitdem. Und es ist halt auch wunderschön, dass ich jetzt irgendwie doch noch quasi über Umwege an der Software von meinem Vater arbeiten kann sozusagen.
Ja, genau. Ja. Übrigens hören Sie jetzt vielleicht noch mehr Nebengeräusche als sonst. Das liegt daran, dass wir beide gestikulieren. Wir gestikulieren noch mehr, wenn wir miteinander reden.
Oh ja.
Und dann kann es jetzt also sein, dass hier zwischendurch irgendwie Papier rumgewedelt wird oder wir auf den Tisch schlagen oder irgend sowas in der Art. Das sind die Hintergrundgeräusche. Es ist kein Baulärm oder so. Ich überlege gerade, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das war, als ich hier meinen Vorstellungstermin hatte für die Juniorprofessur. Muss dann also Anfang 2009 gewesen sein.
Genau, ja.
Das ist jetzt schon richtig lange her. Da warst du noch Diplomstudent, glaube ich.
Richtig, ja.
Ich habe also mitbekommen, wie du deine Diplomarbeit geschrieben hast. Da hast du hier als Tutor gearbeitet, auch als Übungsleiter.
Genau.
Und dann... Ja, das muss ich überlegen. Dann irgendwann kam die Promotion. Übrigens fand ich super, dass du das zu Ende gemacht hast, denn es war ja auch eine wirklich gute Diss, ein wirklich spannendes Thema. Dankeschön. Ich kann mich auch noch an den Verteidigungsvortrag erinnern. Es war wirklich toll, ein echtes Highlight für mich. Und du lungerst ja aber ja immer noch manchmal rum. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass du manchmal am Mathe-Treffpunkt freiwillig ausgeholfen hast. Was reizt dich daran? Warum investierst du unbezahlt, also wirklich, er ist hier als Ehrenamtlicher rumgelaufen, warum investierst du da so gern Zeit? Was reizt dich an dem Kontakt mit den Studis?
Das war etwas, was ich während der Promotionszeit gelernt habe, ist, dass eben Wissenschaft vielleicht doch nicht so richtig 100% was für mich ist, aber dass mir Lehre sehr viel Spaß macht. Das habe ich dort gelernt. Ich habe eigentlich immer schon gerne Leuten was erklärt. Ich war darin furchtbar schlecht während meiner Schulzeit. Also wenn ich mich im Matheunterricht gemeldet habe und was erklären wollte, haben alle direkt gesagt, das ging damals gar nicht. Das habe ich verbessert im Laufe der Zeit.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich aber sehr
Und dann das habe ich auch gemerkt, dass mir das Spaß macht. Und eben darum habe ich versucht, daran irgendwie festzuhalten. Darum habe ich auch danach hier, als mir dann so ein Lehrauftrag für eine Übung wurde mir mal angeboten, das habe ich sofort angenommen. Und als dann die Idee war, ich kann hier Mathe-Treff aushelfen, habe ich das auch sofort angenommen, weil ich auch den Kontakt zur, das war so eine Doppel, so ein doppelter Gewinn sozusagen. Ich wollte den Kontakt zur reinen Mathematik noch nicht ganz verlieren. In der Software ist man doch eher angewandt und der mathematische Kern, um den es da geht, ist jetzt vergleichsweise gering zu dem, was man hier im Studium gemacht hat. Und den Kontakt wollte ich aber nicht verlieren. Darum war ich dann immer einmal die Woche hier, um noch die Vorlesung damals bei Herrn Stroh zu hören, ein bisschen Mathematik zu machen und danach halt ein bisschen Lehre zu machen im Mathe-Treff. Und
okay, bei Ihnen heißt Lehre, wenn man nicht schnell genug wegläuft, dann redet er mit einem über Mathematik.
Und wie man vielleicht merkt, auch gelegentlich lange. Also
das, aber auch ganz toll. Also du warst für mich immer jemand, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er voll von Beispielen und Gegenbeispielen ist. Und das ist super, wenn man über Mathe spricht.
Das ist eine wichtige Sache, die ich im Laufe dessen, also auch für das eigene, die mathematische Entwicklung, gelernt habe, ist Beispiele parat zu haben. Nicht, weil man damit was irgendwie belegen kann, sondern weil man damit ziemlich schnell merken kann, dass eine Idee, die man hat, einfach falsch ist, weil sie und man da nicht zu viel Zeit investiert, in eine Richtung zu laufen, die in eine Sackgasse führen muss. Weil man halt ein paar Beispiele hat, an denen man es einfach mal ausprobiert und meistens dann bei den üblichen Verbrechern das schon direkt schief geht. Das war wichtig und eben auch, um etwas daran zu erklären. Das ist eine der Sachen, die ich eben gelernt habe, weshalb ich wahrscheinlich in der Schule das noch nicht so gut konnte und dann im Laufe der Zeit hier eben gemerkt habe, wenn man es an einem Beispiel erklären kann, ist es besser, als wenn man es versucht abstrakt zu machen.
Ja. Was hast du so für einen Eindruck? Was ist das Wichtigste, was die Leute im Mathe-Treffpunkt mitnehmen? Was bekommt man da, was man sonst im Studium vielleicht nicht bekommt? Also zum Beispiel in der Übung oder?
Als allererstes bekommt man im Mathe-Treff, so doof das jetzt klingt, die Information, dass man nicht alleine unfähig ist, die Aufgaben zu lösen, wenn man es nicht hinbekommt.
Also, das klingt überhaupt nicht doof. Warum ist das so wichtig, dass man dieses Gefühl los wird, man ist alleine blöd und kann es nicht?
Dazu kann ich eine Sache einfach erzählen. Und zwar, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war am Ende meiner meiner Diplomzeit, kurz bevor ich meine Diplomarbeit abgeben musste, hatte ich noch so ein paar Lücken offen oder hatte ein paar Dinge in einem Artikel, der für mich wichtig war, nicht verstanden. Und dieser Artikel stammte von meinem Betreuer, Herr Stroth, und ich habe ihn gefragt, ob wir darüber noch mal reden können. Ich brauche da jetzt ein paar Informationen. Und er hatte leider keine Zeit. Und dann bin ich zu dir gekommen und habe dich gefragt und wir haben da drauf geguckt. Und im Laufe dieses zweistündigen Gesprächs, so lange das war, konntest du mir nur die Hälfte der Fragen beantworten und die andere Hälfte nicht. Und es hat mir wahnsinnig viel mehr geholfen, dass du mir diese Fragen nicht beantworten konntest, als die Fragen, die du mir beantworten konntest. Weil,
warum genau?
So, weil Herr Stroth immer alles wusste, was klar ist, wenn es um seine eigene Arbeit irgendwie geht, ja, und man sich halt dann irgendwie blöde fühlt, wenn man es nicht sieht, sozusagen. Und dann lernt man erstmal halt, stopp, so, das klingt halt alles immer so einfach, wenn es einem Herr Stroth erklärt, er weiß, worum es geht und man merkt es, so einfach ist es gar nicht. Es gibt einen Grund, warum ich das nicht sofort sehe. Und es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht hilfreich, dass ich es nicht sehe, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Das heißt vor allem nicht, dass ich blöd bin.
Genau.
Ja, das heißt, übertragen auf die Studis würde das jetzt heißen, wenn die in der Vorlesung sitzen und mir zuhören und dann denken, ja, das ist ja alles so klar. Und wenn sie das so erklärt, dann ergibt das alles Sinn. Und dann sitzen sie zu Hause und merken auf einmal, da sind Lücken und ich verstehe das nicht alles. Dann könnte ja genau dieses Gefühl entstehen.
Genau.
Ja, sie hat es doch in der Vorlesung so erzählt, als sei das alles so klar. Wieso verstehe ich das denn jetzt nicht? Und im Mathe-Treffpunkt erlebt man dann, das sind noch drei andere, die haben an den gleichen Stellen die gleichen Fragen.
Genau, das lernt man dort als erstes und das finde ich, das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Effekt. Vor allem findet man sich dann zusammen und findet vielleicht auch eine Gruppe, in der man zusammen an den Aufgaben arbeiten kann. Das war auch etwas, das für mich sehr wichtig war in meinem Studium. Da war dann eine schöne Truppe, die sich da gut ergänzt hat. Und ansonsten nimmt man dort halt hoffentlich mit, den Weg an die Aufgaben ranzugehen. Also das kann man leider nicht erklären. Also ich kann niemandem, das Beispiel, was ich da immer bringe, ist, jemand, der ein Kind hat, muss diesem Kind irgendwann mal beibringen, Fahrrad zu fahren. So, und ich kann halt, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der es geschafft hat, auf sein Kind einzureden und zu erklären, wie man Fahrrad fährt und dann das Kind auf das Rad zu setzen und es fährt los. Das klappt nicht, ja. So, ich selbst habe, glaube ich, zwei Kinderfahrräder komplett zerlegt, bis ich Fahrrad fahren konnte. Man muss es einfach üben und machen und erleben und erst dieses Gefühl, was man braucht, um sich gerade auf dem Rad zu halten, kann man niemandem vermitteln. Das muss diese Person selber finden. Ich kann nur ein paar Tipps geben, wie man sich dieses Gefühl aneignet, um dann dorthin zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Gleiche, was im Mathe-Treff auch passieren kann oder generell in diesem Studium passieren muss, dass man halt anfängt, mit so ein paar Tipps, wie man sich auf Aufgaben annähert und dann irgendwann dieses Gespür dafür selber entwickelt. Und das geht vielleicht leichter. Für manche Leute geht es bestimmt leichter, wenn sie sich da komplett selber durchbeißen. Und für manche Leute, die einfach nicht vorankommen, ist es auf jeden Fall hilfreich, den Stups in die richtige Richtung zu kommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das glaube ich auch. Und du hast gerade noch einen anderen extrem wichtigen Punkt angesprochen. Nämlich, dass nicht für alle Studis dasselbe funktioniert. Ja. Das fängt an damit, wie man in der Vorlesung sitzt, wie man sich da Notizen macht, wie man zuhört und eben auch, wie man an den Aufgaben arbeitet, ob alleine oder in der Gruppe oder so. Mhm. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Wie war das zum Beispiel für dich? Hat sich das im Studium vielleicht auch irgendwann mal verändert?
Ja, also beziehungsweise es war zwangsweise teilweise sehr unterschiedlich, weil man ja nicht immer alle Vorlesungen zusammen hatte. Manchmal hatte man halt eine Vorlesung fast alleine und das kann in einem Mathestudium im fortgeschrittenen Semester wirklich passieren, dass man zu zweit oder zu dritt in einer Vorlesung sitzt. Und da musste man da alleine durch diese Aufgaben, was aber im späteren Verlauf auch leichter wird, wenn man erstmal die Herangehensweise oder generell die mathematische Denkweise eher sich angeeignet hat. Und am Anfang war es für mich schon wichtig, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Unsere Truppe war wirklich gut. Es gab immer wieder Leute, die Ideen hatten. Ich war meistens derjenige, das ist leider eine dumme Fähigkeit von mir. Ich bin das Beste, was ich am besten kann, ist Fehler in der Arbeit von anderen zu finden. Das ist nicht immer sehr sympathisch.
Aber wichtige Fähigkeit.
Ja. Und ich war immer derjenige, der gemeckert hat, dass das so nicht funktioniert.
Und wenn nicht, auch in meinen Vorlesungen. Und ich war da immer sehr dankbar für.
Das stimmt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Viele Leute werden da angefressen, wenn man ihnen sagt, da ist was falsch. Aber du warst da immer sehr dankbar, wenn man dir gesagt hat, das stimmt nicht ganz. Das
fand ich
super.
Ja,
natürlich. Und genau, und wenn keiner was wusste, dann hatte der Vierte immer ein Buch, wo es drin stand. Das war eine super, und das war zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht konnte. Ich war ganz, ganz schlecht in Literaturrecherche. Bis heute bin ich da nicht wirklich gut. Und da war es super, jemanden zu haben, der das kann und so. Also war eine schöne Truppe und eben so ein Gedankenaustausch hilft total. Schon einfach nur die Tatsache, das kennt man wahrscheinlich auch aus dem realen Leben einfach, dass man für irgendein Problem eine Lösung sucht und man kommt nicht drauf und irgendjemand läuft auf der Straße vorbei und sagt irgendein paar Worte, die nichts damit zu tun haben und ja, ach ja, in die Richtung könnte ich denken oder so könnte es funktionieren. Und das funktioniert da auch. Also da muss nicht mal unbedingt die Person die richtige Idee haben, aber irgendetwas, das die Person sagt, bringt einen in eine andere Richtung zu denken und das klappt. Also da kann man sich sehr schön gegenseitig ergänzen. Wichtig ist, dass man sich dann gegenseitig zuhört und eben die Gedanken austauscht.
Ja. Ja. Was würdest du den Leuten empfehlen, die sehr zurückhaltend sind, die vielleicht auch nicht so gern so viel reden, die Angst haben, was Dummes zu sagen, die Angst haben, dass sie jetzt eine Idee formulieren und dann sagt jemand anders, naja, das ist eine total blöde Idee, das funktioniert bestimmt nicht. Wie ist es dann trotzdem sinnvoll, in der Gruppe zu arbeiten? Was für eine Gruppe sollte man sich dann vielleicht suchen?
Das ist sicherlich kein sehr leichtes Problem. Ist es dann so, würde ich sagen, wenn man eben mit solchen Leuten zusammenarbeitet, die solche Ideen abschmettern und einem irgendwie, einem schlechtes Gefühl geben, dann sich lieber eine andere Truppe suchen. Also persönlich würde ich das machen und lieber mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Grundsätzlich ist das aber kein Problem, wenn man eine falsche Idee hat, weil jeder ständig falsche Ideen hat im Laufe
des Studiums. Und die führt einen ja auch trotzdem weiter.
Genau, richtig. Also das ist auch etwas, dass man manchmal ewig braucht, um einfach festzustellen, dass es so nicht funktioniert. Das ist erstmal frustrierend, aber teilweise sehr, sehr hilfreich, denn auf dem Weg dorthin habe ich vielleicht trotzdem was gelernt, was mir woanders dann helfen wird. So kenne ich das auch. Und daher ist es völlig okay, eine Idee zu haben, die falsch ist.
Übungsaufgaben, zumindest bei mir, in manchen Vorlesungen bestand meine Arbeit an den Übungsserien im Wesentlichen daraus, falsche Ideen zu haben.
Ja.
Irgendwann hatte ich dann, wenn ich Glück hatte, mal die richtige, nicht immer. Also je nach Bereich konnte ich dann auch manche Aufgaben gar nicht lösen.
Das ging mir übrigens auch so. Also absolut.
Ja, das ist einfach so. Ja. Es ist dann einfach sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht findet man irgendwann einen Bereich, wo das so flutscht, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat immer sofort ein paar gute Ideen und man kommt schnell auf Lösungen, man hat da so eine gute Intuition irgendwie und in anderen Bereichen vielleicht nicht so. Bei mir war das so, dass ich irgendwann gemerkt habe, welche Bereiche der Mathematik mir intuitiv ein bisschen mehr liegen als andere. Aber es gibt ja auch so Aufgaben, da muss man eigentlich nur arbeiten, da braucht man keine originelle Idee.
Die gibt es auch, genau. Und da... ist es dann aber meistens so, dass man auf dem Weg auf kleine Flüchtigkeitsfehler achten muss und da würde es in meinen Augen zum Beispiel Sinn machen, die getrennt zu machen und dann zu vergleichen.
Damit, oh ja, sehr guter Punkt, genau. Damit man da nochmal so gegenseitig gucken kann, ist das nachvollziehbar, habe ich mich irgendwo verrechnet und so.
Und aber also tatsächlich gilt vielleicht nochmal, dass dazu man kann sehr, es passiert sehr häufig, dass man aus 5 falschen Ideen eine funktionierende zusammenbauen kann. Daher ist es auch absolut sinnvoll, eine Idee zu äußern, die vielleicht nirgendwo hinführt oder die einfach verkehrt ist, weil man, wenn man darüber redet, warum das verkehrt ist, das ist ja noch etwas. Wenn ich in so einer Gruppe sitze, ist das keine Prüfungssituation. Ja, in einer Prüfungssituation möchte ich am Ende eine gute Note haben und da ist wichtig, dass alles, was ich sage, möglichst richtig ist, sozusagen. In so einer Situation hat man auch oft das Bedürfnis, nur das Richtige zu sagen, was aber eigentlich komplett unnötig ist. Ich werde nicht bewertet und durch Fehler kann man, es gibt dieses dumme Sprichwort, durch Fehler wird man klug und das ist tatsächlich so.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen feiere ich auch Fehler in meiner Vorlesung. Denn wenn eine Person da quasi öffentlich einen Fehler macht, den ein paar andere vielleicht so ähnlich in ihrem Kopf auch hatten, dann ist das die Gelegenheit, das zu klären und dann machen die Leute diesen Fehler halt nicht.
Richtig.
Nicht mehr oder jedenfalls nicht. In den nächsten Tagen nicht mehr. Also bei mir ist es so, die Halbwertszeit von Fehlern ist unterschiedlich. Es gibt welche, bei denen ich danach so sehr meinen Kopf auf die Tischplatte schlagen möchte, dass ich den Fehler kein zweites Mal mache in meinem Leben. Und dann gibt es aber auch die anderen, wo ich so regelmäßig denke, ach Mist, ja stimmt, das hast du schon mal falsch.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Genau. Es gibt so Dinge, die macht man nur einmal verkehrt. Und Dinge, die macht man leider so häufig verkehrt und ärgert sich jedes Mal wieder.
Genau, ja, so typischer Schlüsselfehler Nummer 3. Alles
klar. Ja. Und an der Stelle halt einfach dann, genau, an der Stelle einfach äußern, dass, also wenn man da halt einen Fehler macht in so einer Gruppe oder eben auch in einer Übung oder sowas, dann lernt man ja eben daraus, dass das so nicht geht und vor allem klärt es auf, dass man vielleicht etwas missverstanden hat.
Genau. So. Und das ist auch für mich wichtig oder für die Übungsleiterin oder so. Jedes Mal, wenn in der Vorlesung ein Fehler passiert, dann ist es für mich ein Hinweis darauf, dass da irgendwo ein Missverständnis passiert ist und dann kann ich gucken, habe ich dazu was beigetragen? Habe ich vielleicht an der Stelle was gar nicht so gut erklärt, wie ich dachte? Und dann kann ich nochmal dahin zurückgehen und alle profitieren davon.
Ja, genau, das hilft eben, ja, in so einer Situation auf jeden Fall den Dozierenden, dass die wissen, dass da eventuell was falsch rüberkommt und wenn man in einer kleinen Gruppe eben zu Hause sitzt oder eben im Mathe-Treff, dann hilft es auf jeden Fall mir selbst, wenn ich sage, ich glaube, das geht so und so und mir jemand anders sagt, nee, das ist verkehrt, weil du hast da das und das missverstanden, dann weiß ich erst, dass ich das missverstanden habe und mache es nicht weiter.
Genau, vorher wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn ich nichts gesagt hätte. Und ich sehe sogar noch ein gutes Argument, immer mal wieder Fehler in der Öffentlichkeit zu machen. Man lernt nämlich dann damit umzugehen.
Ja.
Und in der Prüfung zum Beispiel, da kann es ja passieren, dass Leute was Falsches sagen und wenn ich dann sage, nee, das stimmt nicht, dann frieren die quasi total ein und es geht nichts mehr, weil die das nicht geübt haben, damit umzugehen, dass jemand sagt, nee, das stimmt nicht, und dann nochmal neu zu überlegen oder genauer nachzufragen, was war denn falsch oder so. Das ist noch so ein Ding. Und ganz viel über Mathe reden ist die beste Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung, oder?
Das stimmt wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Also eine Prüfungssituation ist was anderes, das kann man nie richtig nachstellen, aber zumindest kann man das damit üben. Ja, das stimmt.
Ja, das denke ich auch. Wenn du jetzt so zurückblickst, gibt es irgendwas, was du in deinem Studium komplett anders machen würdest? Irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein denkst, boah, wenn ich so jetzt mit dem Wissen von heute, würde ich zum Beispiel in meinem ersten Studienjahr dies und das anders machen oder ich würde Richtung Abschluss dies und das anders machen.
Naja, das ist natürlich immer die Frage, wenn man an seiner Vergangenheit rüttelt, was ändert das dann an der Gegenwart? Ne?
Lass uns jetzt nicht in die Zeit gehen.
Ja, okay. Nein,
du kannst ja auch kurz nachdenken und ich kann mich nochmal darüber freuen, dass auf deinem T-Shirt steht, Mathe macht glücklich.
Ja.
Wir waren uns einig, dass heute ein sehr guter Tag ist, um dieses T-Shirt zu tragen.
Genau. Also ich bin mit diesem T-Shirt mal an deinem Tag, als das Laternenfest in Halle war, da wo also jeder und sein Hund auf der Straße waren, durch die Stadt gelaufen und ich habe sehr, sehr viele sehr verstörte Blicke für dieses T-Shirt geerntet, bis mich dann ein Kerl mittleren Alters angesprochen hat und gefragt hat, wo ich das T-Shirt her habe. Er bräuchte das auch, er wäre Mathelehrer.
Oh.
Das fand ich super.
Ja, das ist herrlich.
Und ja, okay, was würde ich anders machen? Also eine Sache, die mich... Das war nur so eine Detailsache, die mich schon, die mich gestört hat, war, dass ich sehr lange, dass ich im fünften Semester habe ich mich noch an den damals aushängenden Musterstundenplan für den Diplomstudiengang gehalten. Und das war ungeschickt, weil der dort relativ wenig in das Semester reingepackt hat. Und dadurch hatte ich in dem Semester irgendwie bloß 2 Vorlesungen und ein Seminar, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Und das vor allem wäre in meinem Wahlfach Informatik, noch mehr hätte ich da was machen können, denn im nächsten Semester darauf, im sechsten Semester, konnte ich keine sinnvolle Informatikveranstaltung belegen, was dort eigentlich laut Musterstundenplan geplant war. Aber da gab es dann halt bloß Datenbanken 2, Komplexitätstheorie 2, also nichts, was man sinnvoll hätte belegen können ohne die vorgehende Vorlesung. Darum habe ich da im fünften und sechsten Semester ein bisschen Zeit verloren einfach, was insgesamt jetzt nicht schlimm ist. Also es gibt, glaube ich, niemanden aus meinem Studiengang, der es in der Regel Studienzeit geschafft hat. Also das habe ich halt auch nicht. Ich habe halt ein Jahr länger gebraucht, oder anderthalb sogar, als Regelstudienzeit war. Das ist jetzt nicht so tragisch und am Ende ist ja auch alles gut gelaufen, sage ich mal, wie es dann gekommen ist.
Was empfiehlst du denn Leuten, die auch so ein Gefühl haben von, na, das ist irgendwie nicht so richtig planbar, woher weiß ich, welche Vorlesungen wirklich angeboten werden? Wie geht man mit dieser Unsicherheit um?
Gute Frage. Ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Da bin ich etwas entspannt. Man kann halt nicht sehr viel weiter planen als das nächste, übernächste Semester. Das ist dann oft so. Und manchmal hat man das Problem, dass sich Dinge überschneiden und man dann halt das dann doch nicht besuchen kann. In diesem Fall hat sich tatsächlich erstaunlich oft bewährt, mit den entsprechenden Leuten mal zu reden und zu fragen. Gerade hier am Mathematischen oder Institut oder bei der Informatik klappt das auch gelegentlich, dass man sagt, ich kann dann nicht, können wir den Übungstermin vielleicht umlegen. Mhm. Das funktioniert erstaunlich oft. Das funktioniert nicht bei einer Veranstaltung mit 800 Leuten, klar, aber bei so kleinen Übungsveranstaltungen mit 5 Leuten kann das durchaus klappen.
Genau. Und man kann die Leute zum Beispiel auch ansprechen, was sie für Spezialveranstaltungen planen. Also vielleicht im nächsten, vielleicht im übernächsten Semester. Manche wissen das ja. Manche haben ja so ein Standard-Töpfchen, in das sie dann greifen, wo ihre Spezialvorlesungen drin sind. Und die können dann sagen, ja, keine Ahnung, bei mir war es zum Beispiel so, da haben mehrere Leute jetzt nach Darstellungstheorie gefragt. Und habe ich gesagt, okay, ich gucke mal, wann die nächste Gelegenheit ist, wann ich die lesen kann. Und dann kommt es jetzt quasi oben auf meine Liste von Spezialvorlesungen. Das nächste Mal, wenn Zeit ist, lese ich Darstellungstheorie. Und sowas kann man ja auch machen, dass man Leute, die man kennt, irgendwie anspricht und guckt, was wird da in den nächsten Jahren angeboten.
Genau, das ist dann im fortgeschritteneren Semester auf jeden Fall eine Variante. So, am Anfang ist es meistens halt erstmal, Gott sei Dank, der Musterstundenplan vorgegeben. Ja. Darum empfehle ich jetzt hier allen, die da erstmal unsicher sind, das ist auch was komplett Neues, dass man sich seinen Stundenplan selbst zusammenlegen muss und hin und her und so. In der Schule war das ja alles für einen geplant und das Schlimmste, was passieren war, dass man von der Schule rüber in die Sporthalle laufen musste.
Oder dass man den Raum nicht findet. Also.
Genau. Ja. Hier muss man eventuell mal durch die ganze Stadt fahren. Das kann passieren. Aber da entsprechend, das ist am Anfang vorgegeben, das finde ich auch relativ gut. Und bis es dann soweit ist, dass man selbst sich viel entscheiden muss, was ich jetzt als nächstes mache, hat man wahrscheinlich eine gewisse Routine von selbst entwickelt. Das war bei mir auch so. Am Anfang war ich relativ unsicher. Wie finde ich denn raus, was angeboten wird und wie finde ich raus, was ich überhaupt hören möchte, wenn es soweit ist. Und bis der Zeitpunkt dran war, dass ich mich entscheiden musste, war ich so weit drin im Studium, dass ich mit den entsprechenden Systemen, die damit zusammenhängen, umgehen konnte, dass ich die Leute kannte, die mal ansprechen kann dazu. Dass
Studienberatung
ich,
und so.
Genau, ja. oder eben die Dozierenden selbst, wenn man sie schon gut genug kennt. Und eben, dass ich auch dann ein Gefühl dafür hatte, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Das muss man am Anfang nicht wissen. Das kann man am Anfang wahrscheinlich auch gar nicht wissen.
Ich glaube, es ist selten. Es kommt manchmal vor, dass man zu Beginn eine Person trifft, die man irgendwie toll findet, oder dass man bei einer der Grundvorlesungen merkt, boah, das ist super, ich möchte nie wieder was anderes machen. Das kann passieren. Aber eigentlich ist gar nicht schlecht, am Anfang mal in verschiedene Richtungen reinzuschnuppern und sich dann erst später bisschen stärker festzulegen.
Auf jeden Fall. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ziemlich schnell klar war, dass es Algebra wird. Also das war eigentlich im ersten Semester klar. Aber natürlich lohnt es sich trotzdem, sich mal andere Sachen anzugucken, weil es manchmal Verbindungen gibt, die man gar nicht erwartet sozusagen.
Genau. Ja. Und weil man ja manchmal auch, also es ist ja immer ein Zusammenspiel von Thema und Person. Ich kann mich erinnern, dass ich auch Vorlesungen hatte zu Themen, die ich jetzt nur so halb spannend fand, aber bei einer Person, die einfach super war und sehr inspirierend. Du hast gerade gesagt, es war dann sehr schnell klar, dass die Richtung die Algebra wird. Kannst du irgendwie für uns in Worte fassen, warum? Was hat dich an dieser Art Mathematik fasziniert und begeistert?
Das sind also zwei Dinge. Als erstes war es auch damals mit Sicherheit die Person. Also ich saß ja am Anfang drin und hatte halt Mathevorlesungen und Infovorlesungen bei Leuten, bei denen man bei allen gemerkt hat, dass die echt was auf dem Kasten haben. Aber bei Herrn Stroh, der damals die LA gehalten hat, war das irgendwie nochmal ein Tick mehr und der hat irgendwas anderes ausgestrahlt. Und das fand ich sofort faszinierend. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Herr Stroth es geschafft hat, mich innerhalb der ersten 90 Minuten Vorlesung komplett davon zu überzeugen, dass Mathe die falsche Entscheidung war. Diese erste, also die erste Vorlesung war richtig anstrengend und ich war ziemlich sicher, dass ich das nicht schaffe. Also immer an alle, die jetzt hier gerade angefangen haben, wenn man sich am Anfang überfordert fühlt, ist das normal, das ging mir auch so. Und jetzt sitze ich halt trotzdem hier. Mhm. Ja. Und nach einer Weile habe ich dann aber eben gemerkt, dass ich damit irgendwie zurechtkommen kann, dass es nicht leicht wird, aber es klappt. Und da hat, also Herr Stroth hat mich aber sofort gefangen irgendwie. Und in der Algebra war es mehr die, was ist der Unterschied zwischen Algebra und Analysis zum Beispiel oder den anderen angewandten Richtungen zum Beispiel? Irgendwie, dass Algebra mehr strukturiertes Denken ist vielleicht. Man denkt da in bestimmten Strukturen und internen logischen Zusammenhängen, während es bei der Analysis zum Beispiel, wie gesagt, viel mehr um auch Tricks geht, die zu kennen oder, also ich kann es echt schwer in Worte fassen. Vielleicht eine Sache.
Geniale Abschätzung, geniale Hilfsfunktion.
Genau, also das waren so zwei Dinge, vielleicht erkläre ich einfach mal, wie die Übungsserien für mich dann funktioniert haben. Mhm. In der Algebra oder in der linearen Algebra hatte ich das Gefühl, wenn ich den Stoff der Vorlesung verstanden habe, dann kann ich viele von den Übungsaufgaben ziemlich gut lösen. Und dann habe ich bei zwei davon vielleicht noch irgendwie so einen kleinen genialen Gedanken, um die richtige Funktion oder die richtige Sache zu sehen. Aber eben dann auch mit der Struktur, die mir da mitgegeben wird, kann ich das Problem lösen. In der Analysis habe ich verstanden, was ein Grenzwert ist und hatte trotzdem keine Ahnung, wie ich den ausrechne, den ich da auf dem Übungsblatt ausrechnen sollte.
Ah, so, und also noch viel mehr so Erfahrung einfach. Erfahrung mit Rechentricks.
Und genau.
So. Also ja. Bei mir war es auch so. Ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann einfach so ein Sack voll Tricks für Übungsaufgaben, die eher so aus dem Bereich der Analysis oder der Wahrscheinlichkeitstheorie oder so kam. Einfach so ein Sack voll Tricks und wenn ich gar keine andere Idee hatte, dann habe ich einfach alle Tricks ausprobiert, in der Hoffnung, dass irgendeiner davon mir weiterhilft.
Ja, also für mich war immer schon, oder ja, vielleicht ist das auch etwas, was man generell im Bereich Mathematik lernen kann, auch für jedes Anwendungsbereich auch im Leben ist, erst einmal verstehen, was bedeutet das, was dort steht? Was bedeutet die Aussage, die dort formuliert ist? Und das hat mir in der Algebra immer ein viel mehr, wenn ich das erstmal durchdrungen habe, einen besseren Blickwinkel in Richtung der Lösung des Problems gegeben, als in anderen Anwendungsfächern. Ich habe verstanden, was dort steht, aber irgendwie hat mich das dann nicht gepackt und mitgerissen in die Richtung, wo ich gehen sollte, sozusagen. Ja. So. Darum ist es, auch einen, Das hat den Vorteil, dass ich mich da halt irgendwie zu Hause gefühlt habe und dort weitergearbeitet habe. Das hat aber einen entscheidenden Nachteil. Wenn ich den genialen Trick in der Analysis sehe, fühle ich mich viel großartiger, als wenn ich dann die Aufgabe gelöst habe in der Algebra, wo ich ja einfach nur verstehen musste, was da steht. Ja? Oder andersrum, wenn ich den genialen Trick nicht gesehen habe, dann fühle ich mich nicht so schlecht, wie wenn ich einfach nur zu doof war, zu verstehen, was da steht. Sozusagen. Ja, das ist so, ist so ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Ja?
Okay, das trifft gerade sehr mein Komitee. Ich versuche mich zu erinnern, wie das bei mir war. Also ich kann mich einfach erinnern, dass wir hatten die Leute, die alles ganz gut konnten, aber wir hatten auch ganz viele, die ganz klar in eine Richtung tendierten, eher lineare Algebra oder eher Analysis. Und das hat man auch gemerkt. Die haben irgendwie unterschiedlich auf die Aufgaben drauf geguckt. Da gab es dann die einen, die haben dann schnell so diese strukturierten Argumente gesehen und hier und mit der Homomorphie-Eigenschaft und das und da eine geschickte Linearkombination, bla bla bla. Aber die Leute, die das in Richtung Analysis drauf hatten, das hat mich schon beeindruckt, wie die dann so gucken konnten und haben da Funktionen sehr schnell irgendwelche Eigenschaften angesehen einfach, die ich im Traum nicht gesehen habe. Oder dass die einfach schnell so Ideen hatten nach dem Motto, das so ähnlich und mit der Abschätzung könnte das funktionieren. Das heißt, es ist einfach eine völlig andere Art von Intuition, über die ich sehr gestaunt habe, die ich auch selber in dem Maße nicht hatte. Ich kam zwar gut klar, aber diese Art von Intuition, die hatte ich da in der Richtung nicht. Die hatte ich in Richtung Algebra eher. Die Frage ist jetzt, was all diese Bereiche gemeinsam haben. Was glaubst du, nimmt man auf jeden Fall mit aus dem Mathestudium? Du hast zwischendurch manchmal gesagt, so mathematisches Denken. Mhm. Was ist denn das, was man da mitnimmt? Und zwar unabhängig davon, ob man in welche mathematische Richtung man jetzt vielleicht besonders interessiert ist oder besonders talentiert oder so. Was nimmt man auf jeden Fall mit?
Das, was ich so mitbekommen habe, seit ich jetzt eben in der Software tätig bin und da auch mit einigen Leuten Kontakt habe, ist als allererstes mal die Fähigkeit, man sieht ein Problem, für das man nicht sofort weiß, wie es zu lösen ist. Mhm. Und die Fähigkeit, damit umzugehen. Ich habe bei vielen Leuten habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Problem hingebe, für das ich nicht sofort irgendein Verfahren kenne, mit dem ich das lösen kann, dass es dann aufhört, sozusagen.
Kannst du das genauer erklären? Was meinst du mit das hört auf?
Ein Beispiel. Ein Teil meiner Aufgabe in der Softwarefirma, in der ich gerade arbeite, ist, Schulungen zu geben in der Bedienung unserer Software, wie das funktioniert. Ja. Und da habe ich sehr unterschiedliche Leute im Publikum sitzen. Mhm. Und einige Leute, die interessiert daran sind, wie die Software im Hintergrund funktioniert. Und es ist halt ein relativ umfangreiches Softwarepaket. Ich kann nicht jeden Knopf erklären. Ich kann nur Grundprinzipien erklären, die dahinter stehen und dann hoffen, dass die Leute selber jetzt wissen, wo sie hinklicken müssen. Und es gibt Leute, die das können. Mhm. Und es gibt Leute, die überhaupt nicht dazu in der Lage sind, die dann eben, den man sagen muss, den Knopf drücken und jetzt den und den und den. Und quasi, wenn jetzt irgendetwas nicht sofort funktioniert, wie es soll, dann die Maus weglegen und fragen, was jetzt das jetzt tun soll. Während ich andere habe, die dann einfach mal ausprobieren, ach, hier ist der Knopf sozusagen. Ja. So. Und wenn man Mathe macht, eine Weile erfolgreich, dann ist man definitiv in der ersten Richtung unterwegs und findet irgendeinen Weg, ist zumindest mein Empfinden, wer findet irgendeinen Weg. Man ist es halt einfach gewohnt, mit Problemen konfrontiert zu werden, von denen man auf Anhieb gar nicht weiß, wie man sie lösen soll. Und den Lösungsweg selber zu erarbeiten, ist etwas völlig Normales geworden für mich in der Zwischenzeit sozusagen. Und das ist etwas, was nicht jeder kann. Und das ist etwas, was man hier auf jeden Fall lernt. Und auch, das ist völlig unabhängig davon, ob es ein mathematisches Problem ist oder manchmal auch andere. Es gibt viele praktische Probleme, in denen ich auch dann trotzdem keinen Lösungsweg erarbeiten kann. Aber zumindest bin ich es gewohnt, eben, dass es erstmal normal ist, dass ich nicht weiß sofort, wie es geht. Tatsächlich ist das auch ein Problem, weil erst dann, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich ein Problem lösen kann, ich das Problem spannend finde. Das in der Software nicht immer gut ist, weil man halt viele Probleme hat, wo man schnell sieht, wie man es lösen kann. Aber man braucht halt nicht irgendeine Lösung, was in der Mathematik ausreicht, sondern man braucht eine gute Lösung. Und das erfordert teilweise sehr viel Aufwand, der dann eben aber nicht so spannend ist, weil das Problem ist offenbar lösbar, sozusagen. Ja,
genau,
das
ist eine andere Herausforderung.
Ja, genau.
Das ist aber total interessant. Das klingt jetzt ja so, als würdest du sagen, es verändert sich das Mindset. Es verändert sich, wie man in die Welt guckt. Nämlich nicht als, da ist was ich nicht kenne, da ist was ich nicht weiß, da ist ein Problem, das ich nicht verstehe, also gehe ich weg oder rufe um Hilfe, sondern eher, da ist ein Problem, eine Herausforderung, eine Frage, irgendwas, und ich gucke da jetzt mal hin und schaue, was ich machen kann.
Mhm. Also zumindest ist es für mich so, und das ist aber auch etwas, was vielleicht auch nicht 100% perfekt, sag ich mal, gut ist in der Entwicklung für mich, und zwar eben die Tatsache, dass ich, wenn ich ein Problem sehe, es versuche selber zu lösen, statt manchmal ist es sehr viel effektiver, um Hilfe zu rufen und jemanden zu fragen. Das ist auch etwas, was ich halt dann lernen musste in der Zeit, dass es halt sehr viel helfen kann, also dann doch erstmal eine Sekunde, das weiß mein Chef besser, ich frage den als erstes, bevor ich das jetzt selbst ausfuddle. So, und das spart dann halt einen Tag Arbeit. Ja, so, Das muss man auch lernen, sozusagen. Aber es ist zumindest möglich, sich mit Problemen auseinanderzusetzen.
Einem nicht sofort Angst. Genau. Und man ist auch nicht sofort frustriert, wenn die erste Idee nicht klappt, sondern man hat gelernt, dass man manchmal mehrere Anläufe braucht. Also ich denke, man entwickelt auch einfach eine gewisse Frustrationstoleranz. Und die empfinde ich in vielen Lebensbereichen als wichtig. Nicht nur, wenn man Mathe macht.
Absolut. Ja.
Du hast gerade noch was anderes Spannendes gesagt. Nämlich, dass es auch wichtig ist, zu erkennen, wann man um Hilfe fragen sollte.
Ja.
Wo im Studium, also ich versetze mich jetzt wieder in so Erstis rein und wir können uns ja mal erinnern, wie das bei uns war, als wir Erstis waren. Was sollte man alleine versuchen und wo sollte man auf jeden Fall um Hilfe fragen?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich erstmal eine gute Idee, sich alle Aufgaben erstmal alleine anzugucken und rauszufinden, ob man es kann oder nicht. Also das war zumindest für mich immer ganz nützlich, auf alle Aufgaben erstmal draufzuschauen. Wir haben uns in der Gruppe getroffen, aber jeder hat sich vorher die Aufgaben selber angeguckt. Und es gibt jetzt sehr viele Hilfsangebote. Eben den Mathe-Treff oder Sprechstunden gibt es nach wie vor.
Tutorien.
Wann nehme ich die in Anspruch? Gute Frage. Wenn ich in bestimmten Bereichen merke, dass ich hier komplett... dass ich das Gefühl habe, hier werde ich komplett abgehängt, dann nicht zu lange zögern, denn leider fährt der Zug weiter und wenn man einmal runtergefallen ist, wird es schwerer aufzuholen. Ja. Dann nicht zu lange zögern, sondern eben Tutorium und Mathe-Treff oder Sprechstunden in Anspruch nehmen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber eben auch nicht zu früh. Also man muss diese Frustrationstoleranz, über die wir gerade geredet haben, auch irgendwie erlangen und nicht sofort, wenn man es nicht sieht. Und das passiert bei den üblichsten Matheaufgaben immer. Also ganz wenige der Matheaufgaben, die man kriegt, guckt man drauf und weiß sofort die Lösung. Mhm. Mal wenigstens eine Stunde drüber nachdenken, sollte man sich nehmen die Zeit. Das würde ich jetzt so als Tipp geben, ne? Dass man sagt, ein bisschen probiere ich selber. Und wenn es halt irgendwann gar nicht weitergeht, dann frage ich um Hilfe. Und dann ist es auch auf jeden Fall hilfreicher, die Aufgabe mit Hilfe zu lösen, als gar nicht.
Ja. Genau, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja. Und die Hilfe, die man bekommt, die fällt dann ja auch auf fruchtbareren Boden. Ja. Es ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwo hingehe und sage, ich habe das nicht verstanden, ich komme mit der Aufgabe nicht klar. Oder ob ich hingehe und sage, okay, ich habe mit Aufgabe 1 ein Problem. Mein erstes Problem war, dass ich manche der Begriffe nicht verstanden hatte. Die habe ich inzwischen nachgeguckt, aber ich habe trotzdem noch ein Problem damit, die Aufgabestellung zu verstehen. Dann fällt die Erklärung, die ich danach kriege, wahrscheinlich eher auf fruchtbaren Boden, als wenn ich einfach hingehe und sage, ich habe die Aufgabe nicht verstanden.
Vollkommen richtig. Ja, also die Mathe-Treffschichten, die ich da übernommen habe, da habe ich das halt auch gemerkt, dass es macht. Darum sage ich eben nicht zu früh hinkommen und nicht zu früh um Hilfe rufen. Da hatte ich halt auch hin und wieder, also hatte ich viele Leute dabei, die sich mit der Aufgabe beschäftigt hatten und schon was versucht haben aufzuschreiben und nicht weiterkamen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dann da den Stups in die richtige Richtung zu geben. Und es gab auch immer wieder Leute, die quasi die Aufgabe das erste Mal sehen dort und direkt um Hilfe fragen. Und dann weiß man nicht so direkt, was man machen soll. Denn die beste Hilfe, die ich dann eigentlich geben kann, ist nicht zu helfen, sondern und es erstmal zu sagen, probier mal selber. Was dann aber für die Person natürlich auch irgendwie frustrierend ist, sozusagen. Ja, also dann.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen frustrierend und gleichzeitig können wir mal überlegen, was denn das Risiko ist. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich das gar nicht erst wirklich selber versuche, sondern immer sofort gucke, ja, was machen denn die anderen oder wen kann ich um Hilfe fragen?
Dass ich spätestens in der Klausur ein Problem kriege, wenn ich keinen mehr um Hilfe fragen kann, oder? Das ist auf jeden Fall, also das ist jetzt das praktische Problem.
Das ist ein sehr praktisches Problem. Ja. Ich bin dann in der Situation, dass ich nicht so viel Zeit zum Nachdenken habe, aber eben auch nicht wirklich um Hilfe fragen kann. Das heißt, wenn ich dann erst merke, oh, ich komme ohne Hilfe so gut wie gar nicht weiter, dann ja, falle ich wahrscheinlich durch die erste Klausur und das kann dann ein Weckruf sein.
Ja. Das auch übrigens als Hinweis, das ist auch keine Schande. Das passiert auch einigen und wir haben auch einige Kandidaten zum Beispiel hier, die durch ganze Vorlesungen am Anfang durchgefallen sind und dann trotzdem später hier ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen haben.
Also das nur mal, fallen mir auch Beispiele ein, genau.
Also das nur mal als Bemerkung, dass also kein Ausschlusskriterium ist, dann braucht man sich jetzt nicht zu wahnsinnig schlecht fühlen, wenn
genau. sowas passiert. Man muss einfach diesen Warnruf oder Weckruf ernst nehmen und vielleicht auch mal drüber reden mit Leuten, was war denn jetzt das Problem, was habe ich denn bisher falsch gemacht. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber ich habe gerade überlegt, ich gucke mir die Aufgaben nicht wirklich selber an, sondern gehe immer sofort in eine Gruppe und höre zu, was die anderen so reden. Dann kriege ich doch auch gar kein Gefühl dafür, was ich eigentlich selber verstanden habe.
Das ist wahrscheinlich vollkommen richtig. Oder? Ja, ja, genau, stimmt. Dann habe ich, weiß ich nicht so richtig, was ich aufarbeiten muss und eben die Fähigkeiten entwickle ich nicht selber. Ich vergleiche das gerne mit so handwerklichen Sachen auch, obwohl für mich am Anfang war der Vergleich mega weit weg. Es fühlt sich so wie genau das Gegenteil an. Ja. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich Leuten zugucke, wie mein Vater hat mir irgendwann mal beigebracht, wie man irgendwie, keine Ahnung, mit so Elektroinstallationen durchführt, wie man irgendwo eine Steckdose anschließt oder sowas. Ja. Und das habe ich halt gesehen und dachte, alles klar. Ja. Bis ich das erste Mal selber versucht habe und dann gemerkt habe, was für kleine Fiddelarbeiten da eigentlich notwendig sind, dass das Kabel darf nicht zu lang und nicht zu kurz und sowas. Das sieht man vielleicht, aber nimmt es nicht wirklich wahr. Und erst wenn ich das selber mal mache, merke ich, was für Kleinigkeiten da alles noch drin sind. Darum dauert das beim ersten Mal auch 10-mal so lange wie beim dritten, vierten Mal sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, dass man da ganz gut übertragen kann in auch solche Sachen. Also ich habe es vielleicht mal gesehen, wie so eine Lösung funktioniert, ist nicht das Gleiche wie, ich habe sie selber erarbeitet.
Auf jeden Fall. Und genau, also das bringt mich wirklich zu so Kommentaren wie, also wenn ich dann zum Beispiel Leute frage, die in der Prüfungsvorbereitung sind und die sich noch unsicher fühlen und wenn ich dann frage, ja, wie haben sie sich denn vorbereitet? Wenn dann Leute sagen, ich habe das Skript gelesen und konnte das gut nachvollziehen, dann läuten bei mir so ein bisschen die Alarmglocken.
Ja, da habe ich auch einen super Vergleich dazu und zwar habe ich das perfekte Beispiel dazu und zwar habe ich im siebten Semester, achten Semester, weiß gar nicht mehr genau wann, eine Vorlesung gehört, die war die Differentialgeometrie Die hat mich so am Rande interessiert, nicht, war nicht so mein Zentraldring und ich hatte auch eigentlich ursprünglich nicht vor, mich dort prüfen zu lassen. Ich habe euch einfach nur aus Interesse hören und fand die Vorlesung eigentlich doch ganz gut interessant und ich hatte während der Vorlesung das Gefühl, dass ich eigentlich ganz gut nachvollziehen kann, was hier passiert. Ich konnte im Laufe des Semesters zwei Übungsaufgaben wirklich von selbst so richtig direkt lösen und noch eine Handvoll andere dann irgendwie mit Höhen und Würgen und die meisten hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich in der Vorlesung gestanden habe, worum es hier geht.
Ja.
Einfach, weil es dann doch wahrscheinlich nicht so mein 100% mein Spezialgebiet war und auch irgendwie nicht so 100% meine Denkweise immer wiedergegeben hat. Und ich gebe auch zu, ich nicht so wahnsinnig viel Arbeit investieren wollte.
Da wollte ich gerade nachfragen, ob du denn glaubst, dass wenn du da mehr nachgearbeitet hättest, vielleicht auch mehr Fragen gestellt hättest, dass du dann auch mit den Aufgaben nochmal anders klarkommst.
Das denke ich schon, ja, richtig. Also das war halt aber eben, weil ich gesagt habe, ich höre das jetzt bloß, um es mal gehört zu haben und weil es mich irgendwie doch ein bisschen interessiert. Wenn ich das gebraucht hätte und irgendwie dort hätte was weitermachen wollen, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit investiert und wäre vermutlich auch besser klargekommen. Ja,
ja. Da nehme ich jetzt gleich noch wieder einen Warnhinweis mit für die Studis, nämlich, dass man sich nicht davon täuschen lassen soll, dass manches in der Vorlesung erstmal so schlüssig und schön erklärt klingt. Das heißt, man konnte in dem Moment dem folgen, man konnte das nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass man das Argument schon so gut verstanden hat, dass man es dann selber auch anwenden kann.
Richtig.
Da ist auf jeden Fall noch so ein Schritt dazwischen. Mhm. Und da könnte ich mir auch vorstellen, kann es sogar von Nachteil sein, so komisch es klingt, aber da kann es sogar ein Nachteil sein, wenn eine Vorlesung einfach super vorbereitet und präsentiert ist und alles wirklich sehr schön glatt läuft, mit ganz toller Notation, man kann alles super nachvollziehen, da klemmt nichts, da ist nichts seltsam, alles wird total schön hergeleitet, dann kann einen das so ein bisschen einlullen.
Mhm.
Ich glaube, dass das Leuten in meinen Vorlesungen manchmal passiert, dass sie dann da so sitzen und denken, oh, das ist so schlüssig, das ist so schön und mit diesem Beispiel davor und mit dem Beispiel danach und ich habe das alles super verstanden. Und dann kommt die Übungsaufgabe und man soll eine Idee aus dem Beweis in einem anderen Kontext selber benutzen. Und dann ist eben nicht klar, hat man das jetzt wirklich verstanden oder hat man nur da gesessen und sich gefreut, dass einem das so schön erklärt wird?
Das ist durchaus denkbar. Und da ist immer genau das Fingerspitzengefühl, glaube ich, zu finden, wie anspruchsvoll man die Vorlesung macht und wie ausführlich. Also da ist mir aufgefallen, als ich ein Buch, also bei Büchern ist das ja ähnlich, wenn man ein Buch liest, so ein Mathefachbuch, und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass damals den Taylor, kennt jetzt keiner vermutlich, der jetzt hört, aber es ist ein Buch in dem Bereich, wo ich meine Diplom und später Doktorarbeit geschrieben habe.
Ja, so drei Spezies kennen wir jetzt.
Sehr, sehr nett ist, und dieses Buch ist wirklich gut und mir ist dann erst auch gefallen, warum, weil dieses Buch erklärt alles mit genau der richtigen Menge von Lücken.
Ja.
So dass ich, das klingt richtig, was jetzt hier steht, das folgt daraus, das klingt vernünftig, aber warum eigentlich? Und dieses dadurch brauche ich sehr lange, meine Seite wirklich zu lesen und vollständig zu verstehen, aber dann habe ich verstanden, was dort steht.
Ja.
Und kann es mir auch viel besser merken, als wenn das auf 5 Seiten ausführlich erklärt worden wäre, glaube ich.
Ja, du hast gerade eine der wichtigsten Fragen gestellt, die meine Mathestudium braucht, nämlich, warum eigentlich?
Ja.
Warum ist das eigentlich so?
Ja, genau.
Das sollte man sich eigentlich ständig fragen,
richtig,
oder? Die ganze Zeit. Und zwar egal, ob Frau Weidecker irgendwas erklärt oder ob in einem Buch was steht. Oder ob in der Übungsgruppe was erklärt wird. Man sollte eigentlich die ganze Zeit so wie so ein Band, auf dem so eine Anzeige durchläuft, sollte da eigentlich die ganze Zeit immer stehen, warum ist das eigentlich so?
Richtig, ja. Es ist viel wichtiger, warum Dinge. Also die spannendere Frage, wenn ich es im Schulunterricht vergleiche, ist nicht, wie habe ich irgendein Rechenverfahren, mit dem ich das Problem lösen kann, sondern warum funktioniert dieses Verfahren überhaupt?
Ja, genau. Ja, und interessant, da sind wir nämlich jetzt beim Übergang von der Schule zur Uni und dass man sich da doch ein bisschen umstellen und umgewöhnen muss. Und manchen fällt das ja am Anfang schwer.
Ja.
Was kann man denn tun? Was kann man vielleicht üben oder sich selbst sagen? Oder woran sollte man sich erinnern, wenn man am Anfang das Gefühl hat, ich bin im falschen Film? Das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das wird vermutlich vielen so gehen. Also ging mir ja eben auch so. Und ich war halt in der Schule ganz gut in Mathe und hatte halt das Gefühl, dass wenn das hier so weitergeht, dann wird das laufen. Und es ging halt gar nicht so weiter erstmal. Das ist normal, einfach weil die Umstellung groß ist. Und genau diese Fragestellung, warum ist das alles so, ist wichtig. Für mich persönlich war etwas, das ich jetzt sehr spät wirklich durchdrungen habe, ist dieses, ich muss verstehen, was dort wirklich steht. Also Mathematik ist auch eine Sprache, viele Symbole kommen vor, neue Begriffe, die man nicht so kennt. Und dass ich verstehen muss, was da steht, und erst dann damit arbeiten kann und eben nicht versuchen sollte, irgendwelche Manipulationen auf irgendwelchen Symbolketten durchzuführen, von denen ich weiß, dass dann eine neue Symbolkette rauskommt, die richtig ist, weil mir das irgendeine Regel sagt, sozusagen so. Damit ist man dann nicht so zufrieden, weil man das löst eventuell eine Aufgabe, aber 99% der Aufgaben nicht. So. Und dass man sich eben die Zeit nehmen muss, das zu tun, das zu durchdringen, eben zu verstehen, was da passiert. Das kostet, dass es mehr Zeit kostet als eventuell die Hausaufgaben in der Schule. Das ist erstmal etwas, worauf man sich einstellen muss, sozusagen.
Ja, und man rechnet, glaube ich, auch am Anfang nicht damit, wie sehr sich das später auszahlt. Man sieht ja erstmal nur kurzfristig, das kostet wahnsinnig viel Zeit. Ich schlage mir jetzt schon wieder die halbe Nacht um die Ohren mit diesen Aufgaben. Und wie sehr sich das dann später rechnet, weil man die ganze Zeit quasi schon Prüfungsvorbereitung macht, indem man all diese Dinge verinnerlicht, das merkt man erst viel später. Da merkt man dann erst den Unterschied zwischen denen, die wirklich viel Zeit in die Aufgaben gesteckt haben und denen, die das nicht gemacht haben.
Das stimmt, richtig. Da erinnere ich mich jetzt ganz explizit an eine Prüfung, die wir beide mal zusammen abgenommen haben, wo ein Studierender drin saß, der sich fast gar nicht auf die Prüfung vorbereitet hat, aber eine sehr solide Note bekommen hat, weil er genau das die ganze Zeit gemacht hat, sich auf die Übungen vorbereitet hat.
Und genau, und da ganz viel alleine gemacht hat, so und sehr gründlich. Ja, ja, genau, an solche Fälle erinnere ich mich auch. Was hat dich dranbleiben lassen? Also wenn ich jetzt höre, du sitzt in deiner ersten Vorlesung, bist hinterher total frustriert und denkst, nee, macht das doch nicht das Richtige für mich. Wann hat sich das wieder verändert? Wo kam oder wie kam dieser Umschwung zustande, dann irgendwie doch zu merken, nee, das klappt und ich kann mich hier durchbeißen und ich finde es eigentlich gut?
Das kam nach... Das hat so einen Monat ungefähr gedauert, oder so um die Drehe, schätze ich mal, dass ich gebraucht habe, um damit zurechtzukommen und mich eben einfach daran gewöhnt habe, an die neuen Umstände. Es ist ja nicht nur andere, also es ist ja generell vieles neu im Vergleich zu der Schule, halt einfach eine Vorlesung an sich was anderes als eine Unterrichtsstunde.
Ja.
Und dass da man sich daran gewöhnt hat, was genau passiert ist, kann ich jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen. Also einfach wahrscheinlich, ja, Gewöhnung an diese Umstände ist wahrscheinlich schon das Beste, was ich jetzt hier sagen kann. Und dass man dann auch die ersten Erfolge dann eingefahren hat. Vermutlich auch das hat an Motivation noch beigetragen, dass dann die Übungsserien besser liefen und man dann besser zurechtkam damit.
Also auch so eine Rückmeldung von außen, du bist auf dem richtigen Weg, das läuft, es wird besser.
Ja, und eben, ja, das Gefühl, in der Vorlesung zu sitzen, wurde dann auch besser. Also, dass man da mehr mitgenommen hat als vorher. Also am Anfang war wirklich in den Vorlesungen auch viel, dass ich hauptsächlich mitgeschrieben habe und vieles nicht verstanden habe, was dort passiert. Und einfach die Art und Weise, wie eine Vorlesung in der Mathematik gehalten wird, in der Informatik ähnlich, dass man das Gefühl mitgenommen hat und dadurch eben dann sieht besser, weil ich darauf vorbereitet dort reinkomme. Vielleicht hat das schon geholfen. Genau kann ich es tatsächlich nicht sagen. Was ich genau sagen kann, ist, dass ich tatsächlich nach dieser ersten Vorlesung bei Herrn Stroth quasi schon entschieden hatte, dass es das jetzt war und ich mich besser nach einem anderen Studiengang umgucke. Aber da ich jetzt nicht mehr am Anfang des Studiums schnell eine Entscheidung treffe und mich noch umtragen kann, probiere ich das dieses Semester einfach nochmal. Schaden kann es auch nicht. Das war tatsächlich meine Einstellung.
Ja. Ach, witzig. Der sitzt da hier, promoviert und sonst was. Und so war das in der ersten Vorlesung. Das kann man sich ja kaum vorstellen.
Tatsächlich, also ohne Mist. Ja. Genau so bin ich daraus gegangen. Das war's. Also,
ich finde das witzig, denn vorhin habe ich noch so gedacht, als du erzählt hast, Mathe oder Chemie, fandst du beides spannend. Genauso war es bei mir. Ich hatte auch mehrere Fächer in der Auswahl, da waren auch Sachen aus der Chemie dabei. Aber die Erfahrung in der ersten Vorlesung ist dann komplett unterschiedlich. Ich war einfach nur glücklich in meiner ersten Vorlesung lineare Algebra. Ich habe mich nur gefreut die ganze Zeit. Das war wie nach Hause kommen.
Okay.
Wirklich, also eine komplett andere Erfahrung. Eine Frage habe ich noch, und zwar vor allem für die Leute, die Mathe studieren und die dann merken, dass sie sich inhaltlich darunter was anderes vorgestellt haben. Denn klar, wenn man jetzt Mathe studiert, dann kann man die Vorstellung haben, das ist wie in der Schule, nur schwieriger, oder das ist anders als in der Schule, aber dann eben mit so Bereichen der Mathematik, die mich später auf irgendeinen Beruf vorbereiten. Und egal, was man denkt, es wird immer im Studium irgendwelche Teile geben, die in keins dieser Erklärschemata reinpassen. Da hat man das Gefühl, das lerne ich jetzt, das brauche ich in meinem Leben nie wieder. Außer vielleicht, wenn ich später forsche, und zwar in genau dem Bereich.
Ja.
Und das ist nicht sehr wahrscheinlich. So, wie geht man damit um? Was ist der Sinn dieser Teile im Mathematikstudium, die für die meisten Studis inhaltlich später völlig egal sind, die eigentlich dann nicht weiter brauchen? Warum warum sind die trotzdem sinnvoll oder mit was für einer Erklärung kann man da irgendwie durchkommen und nicht die ganze Zeit da sitzen und sich denken, was mache ich hier eigentlich?
Das ist auch etwas, das ich sehr spät verstanden habe. Also tatsächlich habe ich das damals einfach so hingenommen, dass der Stundenplan sagt, ich brauche aus den und den Fächern was. Gut, ich meine, ich habe mich in die Algebra spezialisiert und das jetzt nicht, um irgendwo in der Anwendung was zu tun, sondern halt einfach, weil mich das Fach interessiert hat. Tatsächlich ist es aber so, dass die Sachen, die man glaubt, nie wieder zu brauchen, plötzlich dann doch irgendwo vorkommen, weil man dann ein komisches Beispiel zum Beispiel sieht, ja, weil es man auf einmal aus der Optimierung kennt oder so, obwohl man Algebra machen möchte. Das ist eine Sache. Und eine wichtige Sache, die ich auch sehr spät verstanden habe, ist, ich mache hin und wieder Sport und ich mache gelegentlich zum Beispiel Liegestütze. Ich mache aber nicht Liegestütze, weil ich glaube, dass irgendwann in meinem Leben eine Situation auftritt, wo ich Liegestütze machen muss, um mich zu retten, sondern ich mache Liegestütze.
Um auf den Rücken
ein Auto hoch. Genau, ja. Sondern ich mache Liegestütze, um etwas völlig anderes zu erreichen, halt, um die entsprechenden Muskeln zu trainieren. So. Entsprechend ist das hier, glaube ich, auch. Also, man trainiert halt eine gewisse Denkweise, Logik und sowas. Und das kann ich halt nicht machen, indem ich mich hinsetze und Logik trainiere, sondern indem ich irgendetwas anderes mache, was diese Denkmuskeln, jetzt zeige ich ja gerade Anführungszeichen in die Luft, trainiert und so weiter. Und das eventuell auch in verschiedene Richtungen macht. Und auch ein Leistungssportler, der schwimmt zum Beispiel, trainiert nicht nur die Muskeln, die er fürs explizit braucht, sondern auch noch die Randmuskeln drumherum, weil die irgendwann kleine Einflüsse mit haben. Und das ist vielleicht dann auch, wenn ich in eine Richtung gehe, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, einfach die Denkweise in diese Richtung mitzunehmen, schalte vielleicht irgendwelche Logiksynapsen frei, die man sonst nicht bekommen hätte, die man dann irgendwann braucht und benutzt, ohne es vielleicht sogar zu merken. Also,
ja, das, also der Vergleich mit dem Sport ist total cool. Ja. Das finde ich super. Dieses, ich trainiere verschiedene Muskeln, ich trainiere sie auch auf unterschiedliche Weise, in verschiedenem Umfang und mal so, also mal viel Gewicht und wenig Wiederholung und mal wenig Gewicht und viele Wiederholungen, bla bla bla. Und genau das machen wir auch. Wir trainieren unser Gehirn.
Genau, ja.
Die ganze richtig Zeit. Wir trainieren unsere Denkwerkzeuge und wir machen das dann halt mal mit einfachen Aufgaben und mal mit schwierigen. Und
richtig.
Die müssen aus verschiedenen Bereichen kommen, damit wirklich alles rundum trainiert wird, so vielseitig wie es geht.
Ja, und dann.
Der Vergleich ist toll.
Ja, und dann kann ich halt beim Umzug den Schrank tragen, was ich vorher nicht konnte, obwohl ich niemals Schrank tragen trainiert habe, sondern halt andere Jugendliche. Tatsächlich habe ich mal geholfen, ein Gerät durch den Raum zu schieben.
Aber sieht gut, ich sehe jetzt mal das neue Disziplin vor mir. Es gibt doch diese Dinger, ich will jetzt nicht Parcours sagen, weil das eine Sportart ist, aber da liegen dann so Trecker rein und man hat so Seile und so Zeug, mit dem man irgendwie rumspielt. Und jetzt stelle ich mir vor, dann sind so Fernseher und dann trägt man die von einer Ecke in die andere und die Fortgeschrittenen tragen einen Kühlschrank und eine Waschmaschine.
Genau, also das kann ich, ich würde es gucken, wenn es auf dem Sportsender ist. Also,
das ist super, das ist jetzt der neue Trend, ich weiß nur noch, wie es heißt. Also, Haushaltsgeräte tragen oder so. Und man fängt mit dem Wasserkocher und der Mikrowelle an und arbeitet sich dann so hoch bis zur Wäsche-Trockner-Kombination.
Ja, das ist, also es gibt die verrücktesten Dinge, also warum nicht auch das? Schwergewicht, Wäschetrockner, ja, genau.
Das finde ich ganz toll. Ja. Gut, bevor wir komplett in den Quatsch abdriften, möchte ich fragen, ob...
Bevor wir dorthin abdriften, das ist also für später geplant,
nein,
oder?
Nein, das war mittlerer Quatsch, okay. Es geht deutlich schlimmer. wir halten uns die ganze Zeit zurück. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir einfällt, wovon du denkst, dass es vielleicht für Leute, die jetzt angefangen haben, Mathe zu studieren oder die drüber nachdenken, vielleicht noch wichtig ist? Noch irgend sowas, wo du denkst, ja, das Thema hatten wir jetzt noch gar nicht. Aber wäre vielleicht auch noch interessant.
Ja, dazu gehört natürlich eben auch jetzt generell einfach die Stadt, in der man unterkommt. Da muss man sich ja auch irgendwie wohlfühlen. Also ob man mit Halle in unserem Fall jetzt hier gut zurechtkommt. Ich persönlich fand das eigentlich immer schön hier. Also es gibt sicherlich irgendwie schönere und größere Städte, aber ich finde das halt großartig, dass ich hier überall in brauchbarer Zeit hinkomme und trotzdem alles so finde, was ich denn haben möchte, während ich in Berlin halt meine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn quer durch die Stadt fahre und dann nur die Hälfte der Strecke durch die Stadt zurückgelegt habe. Das war mir zum Beispiel zu viel. Ja. Also das wäre mir zu viel.
Ja, stimmt. Das ist Größe der Stadt, Größe der Uni, Größe des Instituts, haben wir auch noch gar nicht drüber
gesprochen. Auf jeden Fall.
Es gibt ja Vor- und Nachteile, wenn man so eine eher kleine Mathematik hat.
Genau, dadurch kennt man alle Leute irgendwann und das fand ich auch irgendwie sehr nett, dass man halt dann die Leute irgendwie alle schon mal gesehen hat. Und dann auch weiß, dann auch abschätzen kann, ob mir eben nicht nur das Fach, sondern auch die Person zusagt und ich dann doch lieber woanders hingehe. Das hat sicherlich seine Einflüsse. Kann natürlich aber auch den Nachteil haben, wenn es in der einen Richtung, die mich wahnsinnig interessiert, nur eine Person gibt, die mit der ich nicht zurechtkomme, dann dann ist es wahrscheinlich besser, wenn man da breiter aufgestellt ist.
Ja. Genau, ja.
Das ist so eine Sache. Ansonsten Geduld ist, glaube ich, eine wichtige Tugend, glaube ich. Das ist,
womit was? Ich meine, Geduld, womit mit was?
Dass es okay ist, wenn man am Anfang, also wenn man eine Weile darauf wartet, bis es Klick macht, sozusagen.
Also Geduld mit sich selber.
Mit sich selber. Ja, richtig, genau. Dauert. Ja, stimmt. Und eben vielleicht ist auch etwas, es ist eben auch die Ansprüche, die man sich selbst hat. Vielleicht etwas, das einen am Anfang sehr stresst, wenn man hierher kommt und sagt, ich mache Mathe. Dann machen das viele Leute wahrscheinlich, weil ihnen Mathe in der Schule gut gefallen hat oder sie da relativ
gut waren. Oder weil sie auch sehr gut waren.
Genau. Ja. Und das ging mir ja ähnlich. Und dann auf einmal merkt, dass es nicht mehr so gut läuft, dass ich habe irgendwie das Gefühl, machen den Leuten viel zu viel Angst auch. Aber es ist eben so ein bisschen so, dass man am Anfang erstmal reinstolpert und nicht so richtig weiß, wo es hingeht. Und die Geduld muss man dann eben, glaube ich, mitbringen, so dass man dann sagt, ich warte ein bisschen. Wie gesagt, bei mir hat es halt auch einen Monat gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, das kann was werden. Das war halt, da hieß es noch nicht, ich schaffe das hier auf jeden Fall, aber es geht in die richtige Richtung. So.
Wir haben ja einige Kollegen und Kolleginnen, die durch das ganze Studium hindurch immer wieder gezweifelt haben und immer wieder überlegt haben, ist das jetzt wirklich das Richtige und was mache ich, wenn ich jetzt durch diese Prüfung durchfalle? Mhm.
Genau, ja, und das ging mir ja dann auch nach dem Studium noch hier so in der Promotion, ob ich das dann fertig kriege, ob ich das schaffe, ob das das Richtige für mich ist. Diese Zweifel hören nie vollständig auf oder haben bei mir nie vollständig aufgehört. Das ist aber okay, solange man damit umgehen lernt, sage ich mal.
Ja, wie denn zum Beispiel? Wie kann man diese Geduld üben? Wie kann man umgehen mit diesen Zweifeln? Was kann man da machen, damit man nicht
verzweifelt? Die Ziele kleiner stecken erstmal, glaube ich. Dass man, also ich hatte das Gefühl, dass ich mir halt vorgenommen habe, ich mache heute das und das. Zum Beispiel während meiner Arbeit hatte ich so eine, irgendwann kam ich an eine Stelle, wo ich eine Liste von Gruppen, also eine Liste von Dingen abarbeiten musste und man dann sagte, okay, heute schaffe ich das erste Viertel der Liste und man hat die ersten zwei Einträge geschafft und bei weitem nicht das Viertel und dass man dann aber eben merkt, okay, ich habe einfach unterschätzt, was für ein Aufwand das zum Teil ist und, oder eben, ich habe eine Idee, wie ich dieses erste Viertel erschlagen kann, das schaffe ich heute. Und man dann merkt, nee, das klappt doch noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich muss da anders rangehen und darum schaffe ich dann halt bloß einen kleineren Teil. Das ist, dass man sich dann darüber trotzdem freuen kann, dass man ein Stück geschafft hat sozusagen. Das war, glaube ich, dann sehr wichtig für mich. Und sage, okay, gut, ja, dann habe ich halt heute nur die ersten zwei Einträge geschafft, statt die ersten 10. Auch okay, sozusagen, wenn es so vorangeht, schaffe ich das zumindest irgendwann.
Ja,
so.
In endlicher Zeit.
In endlicher Zeit, genau. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die man da lernen kann, dass man sich dann halt, okay, wenn ich halt heute nicht, wenn ich nicht die ganze Übungsserie schaffe, sondern halt erstmal eine Aufgabe habe, dann ist das auch auf jeden Fall was wert. Oder vielleicht auch bei einer erstmal nur eine Idee, wie es klappen könnte und ich komme nicht weiter, jetzt kann ich aber zumindest zielsicher eine Frage stellen. Sozusagen.
Ja.
So.
Ja.
Das ist auch viel wert.
Mhm.
Ja. Genau, das, was braucht man noch? Gerne Leute drumherum kennenlernen, mit denen man also die Zeit ja auch verbringt, das ist auch wichtig. Man studiert ja nicht nur, man hat ja auch ein Leben.
Mhm.
Das kann halt auch eine schöne Zeit werden während des Studiums sozusagen, an die man sich irgendwann zurückerinnert.
Ja, da entstehen ja auch gerade im ersten Semester direkt viele Freundschaften,
richtig,
die dann durch das ganze Studium
haben. Ja, genau. Das ist auch wichtig und nicht zu unterschätzen. Und das muss ich dann auch, wenn man mal die Zeit findet, sich auch mal die Zeit nimmt für eben so einen Abend mit einem Freund. Was hat man noch, was man unbedingt braucht, was man unbedingt mitnehmen muss? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Ja.
Na, da vielleicht fällt dir auch noch irgendwas ganz anderes ein. Jetzt hast du ja gerade wieder Leute erlebt im Brückenkurs.
Genau, ja.
Was kam da vielleicht noch so, was dir noch einfällt?
Da war, also ich glaube, das lief insgesamt ganz gut. Da war, da haben wir das Niveau erstmal noch ein Stückchen irgendwo dazwischen angesetzt, zu dem von der Schule und zu dem, was so kommt, viel wiederholt aus der Schule, mit vielleicht einem anderen Blickwinkel. Und ich denke, das lief auch ganz gut. Da waren noch ein paar Aufgaben, Übungsaufgaben dabei, die einfach, die nicht funktioniert haben. Und das ist vielleicht auch einfach normal dann, ja, dass man sieht, okay, ich stolper halt über ein paar Dinge drüber.
Genau. Oh, da fällt mir was ein. Manchmal passieren in der Vorlesung Fehler. Manchmal steht auf dem Übungsblatt auch was, da ist irgendwo ein Tippfehler und deswegen funktioniert das nicht. Das kann passieren.
Richtig.
Manchmal, wenn Sie es nicht verstehen, liebe Studis, die jetzt zuhören, dann sind Sie nicht zu blöd, sondern es ist einfach falsch.
Ja. Und da darf man
nachfragen.
Darf man auch nachfragen. Genau. Das
nachfragen. Passiert. Frau Weidecker, kann es sein, dass Sie hier vergessen haben, das Nullpolynom auszuschließen? Sehr gute Frage.
Und das ist auch völlig normal. Ich hatte auch mal eine Vorlesung gerade bei Herrn Stroth, wo ich halt am Anfang vielleicht erwähnt habe, dass es wirkt, als weiß der Mann alles. Und ich hatte eine Vorlesung bei ihm, wo wir dann irgendwann gefragt haben, Herr Stroth, wir sehen nicht, warum das da gilt. Und da meinte er, ja, das ist doch aber, das kriegen wir jetzt doch ganz klar. Und dann steht er auch 5 Minuten vor der Tafel, starrt drauf und sagt, ja, sehe ich jetzt auch nicht. Liefere ich nicht mal nach. Das passiert halt einfach. Das ist völlig normal.
Ja. Dieses Nachfragen ist ganz wichtig. Ja. Manchmal dauert es einfach einen Moment, manchmal ist es falsch. Mhm. Und dann ist ja besser, wenn man das dann merkt.
Eben, ja. Auch alle Dozierenden sind auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Das gehört dazu.
Ja. Genau, das ist auch eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort, oder?
Ja, gerne.
Ich überlege gerade, aber wir haben über so viel gesprochen, mir fallen jetzt gerade keine weiteren Fragen mehr ein. Ich muss mal gucken, wir haben fast 1,5 Stunden gekommen.
Ist das schon so lange?
Bestimmt. Okay. Das ist bestimmt Rekordlänge
für
diesen Podcast. Das heißt, normalerweise hätte das für 5 Folgen gereicht, aber wir lassen es genauso ungeschnitten, alles zusammen. Mir hat das großen Spaß gemacht. Danke,
dass
du hergekommen bist, Christian, und dass du so viel Zeit mitgebracht hast, dass wir jetzt über so viele Sachen reden konnten. Wenn Leute noch Fragen haben im Nachgang, man kann ja immer mich kontaktieren. Rebecca Weidecker, ich vergesse immer zu sagen, wer ich bin, aber wenn Leute meinen Podcast hören, müssen die das normalerweise. Und dann kann ich zum Beispiel auch Fragen an Christian Pröseler weitergeben.
Ja.
Wenn zum Beispiel Leute einfach neugierig geworden sind, was macht denn diese Firma genau, kann er da irgendwie noch mehr drüber erzählen oder so, dann einfach kontaktieren und dann gibt es da auf jeden Fall eine Antwort. Christian, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja. Liebe Studis, bis bald. Tschüss.
Ciao.